Mögen wir auch 15 Jahre wieder 1,5 Millionen mehr Leute verleiden? Wie lange geht das noch? EU-Verträge, die eine riesen Katastrophe sind, das ist einseitig zugunsten von der EU. Und Neutralität aus Sicherheitsprojekten von unserem Land, wo unser Land 200 Jahre vom Krieg verschont hat. Das sind 3 Abstimmungen. Die sind die wichtigsten. Für die Schweiz wird zeigen, wohin es die Zukunft führen kann. Die Mehrheit der Parteien, außerhalb von der SVP, die wollen eigentlich gar keine Neutralität mehr. Aber missbrauchen das Wort Neutralität immer noch und sagen, ja, wir sind ein bisschen Neutralität. Wir meinen, eine flexible, eine differenzierte, eine verwässerte, das geht einfach nicht. Easy. Wir wollen in die EU rein, in das künstliche Gebilde, das eigentlich gegen die Bevölkerung ist, aber einfach für die zentralistisch motivierten Personen sehr, sehr attraktiv ist. Medien allgemein, also schlimm ist ein Staatsfernsehen, oder, wo auch links gesteuert ist, massiv links gesteuert ist.
Der Herr Gassis, was halten Sie vom aktuellen Schweizer Außenminister?
Ja, ich probiere mich jetzt höflich auszudrücken. Viel schwächere Bundesräte sind einfach nicht möglich, als ein Gassis ist.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und neben mir sitzt ein hochinteressanter Gast. Es ist ziemlich sicher der unterschätzteste, aber Achtung, erfolgreichste Politiker von der Schweiz von den letzten Jahren. Sein Name lautet Walter Wobmann. Er ist Vizepräsident vom Komitee Pro Schweiz. Bürgerkomitee Pro Schweiz und war lange Jahre im Nationalrat gewesen. Er hat angefangen als Kantonsrat von der SVP im Kanton Solothurn und ist dann im 2003 als Nationalrat gewählt worden, wo er 20 Jahre war. Und er hat, Achtung, 3 Volksinitiativen gewonnen, beziehungsweise 2 Volksinitiativen und 1 Referendum. Einmal Minarett-Initiative 2009, legendär, alle gegen ihn, alle gegen das Egerkinger-Komitee, das er angeführt hat und hat das mit 57% durchgebracht. Dann, wenn ich mich richtig erinnere, 2013 die Vignette-Initiative, vernichtende Niederlage für Doris Leuthard, für die Star-Bundesrätin, das ist auch auf ihrer Kappe gewachsen, beziehungsweise ihr Verdienst gewesen. Und dann im 2021, wenn ich mich nochmal richtig erinnere, ist das die sogenannte Burka-Initiative gewesen, wo wieder gegen alle Widerstände aus Politik und Medien sie gewonnen haben. Herr Wobmann, danke vielmals, dass Sie da Zeit haben. Heute haben wir eine ganz andere Ausgangslage. Krise, Konflikt, Krieg prägen aktuell das Geschehen in der Welt. Ukraine, dort oben, im Nahosten oben, Iran, Israel und USA haben den Iran angegriffen. Die Schweiz nimmt mehr oder weniger Position, zum einen mit Sanktionen gegen die Russen, im anderen haben wir den israelischen Botschafter, glaube ich, sogar abberufen, beziehungsweise den Schweizer Botschafter in Israel. Wie blicken Sie aktuell auf die verrückte Welt? Was besorgt Sie aktuell am meisten?
Ja gut, die verschiedenen Konflikte, die jetzt ausgebrochen sind, sei das Osteuropa, der Ukraine-Krieg, sei es jetzt nach dem Osten natürlich mit dem Iran, Israel generell natürlich immer wieder, seinerzeit mit dem Gaza-Krieg. Also es ist ja immer ein Konflikt, Herde, Konflikt, Region, Nahen Osten. Aber jetzt, was mir natürlich schon sehr, sehr zu denken gibt, ist die Entwicklung. Einerseits eben Nahen Osten, wo man sieht, dass sich da etwas aufbaut in diese Richtung. Aber jetzt Osteuropa natürlich, wo sehr nahe ist von der Schweiz, logischerweise, mit der Ukraine und Russland, mit dem Krieg, der da läuft. Und es gibt aber auch noch in Osteuropa noch weitere Länder, wo nicht ganz klar ist, wie es weitergeht. Denke jetzt Moldawien und Georgien und so weiter. Also, und da ist natürlich immer noch Asien auch noch nicht so klar. Was macht China mit Taiwan? Also Pakistan, Indien, wo auch zwischen denen wieder kriegerische Scharmützel gehabt oder hat aktuell wieder. Also es gibt einem schon zu denken, massiv. Und auch schon mit dem Grund, dass ich sage, die Schweiz muss schauen, in eine Position zu kommen, wieder, wo unserem Land und unserem Volk Frieden und Sicherheit auch in Zukunft kann gewährleistet werden. wie wir das auch in den letzten 200 Jahren schon haben können, dank unserer immerwährenden, bewaffneten, integralen Neutralität.
Was heisst das konkret in Bezug auf die Konflikte? Stichwort Ukraine, Stichwort Iran. Was ist aus Ihrer Sicht aktuell die Rolle der Schweiz? Was müsste die Schweiz in der aktuellen Situation machen?
Ja, die Schweiz hat sich natürlich seit dem Ukraine-Krieg 2022 ausgebrochen ist, in eine schlechte Position oder schlechtere Position da, als wir früher oder vorher gesehen und auch von der Weltgemeinschaft wahrgenommen worden ist, eben aus sicheres, unabhängiges, neutrales Land, wo eine spezielle Neutralität hat, wie ich vorher schon gesagt habe, immerwährende, bewaffnete, integrale Neutralität, wo in den letzten 200 Jahren von Kriegen verschont worden ist, unter anderem auch wegen dieser Neutralität. Sehr viele können helfen bezüglich bei Konflikten, sei es humanitäre Hilfe, sei es Friedensverhandlungen anbieten. Wir waren glaubwürdig, vertrauenswürdig. Und das hat natürlich jetzt gelitten durch das, dass die offizielle Schweiz sehr schnell die EU-Sanktionen gegenüber Russland übernommen hat. Und Sanktionen übernehmen, wirtschaftliche Sanktionen, ist eben auch sich einmischen in einen Konflikt. Es ist einfach sind Sanktionen, die vor allem die Bevölkerung von diesen Ländern trifft. Eigentlich nicht die Herrschenden. Das normale Volk trifft es, muss leiden darunter. Und man hat Parteien gegriffen, somit gegen sein Land. Und ist nicht mehr neutral, wird nicht mehr neutral wahrgenommen. Verliert auch die Akzeptanz für Friedensverhandlungen durchzuführen in unserem Land, wo wir ja genau das richtige Land wären, zumindest in Europa, mit den vielen internationalen Organisationen in Genf. Wir sind also wirklich weltweit, haben wir da ganz spezielle Situation und Funktion, die wir aber nur wahrnehmen können, wenn wir wirklich glaubwürdig, vertrauenswürdig, neutral sind. Und das andere, was passiert, dass sogenannte flexible Neutralität, differenzierte Neutralität oder wie sie immer jetzt genannt wird, das ist eigentlich gar keine Neutralität mehr. Und die Leute, die das wollen, die Mehrheit vom Bundesrat, Mehrheit vom Parlament, Mehrheit von den Parteien, außerhalb von der SVP, die wollen eigentlich gar keine Neutralität mehr, aber missbrauchen das Wort Neutralität immer noch und sagen, ja, es ist ein bisschen Neutralität. Aber eine halbpatzige Neutralität, eine halbe Neutralität, das gibt es nicht. Das ist das Gleiche. Eine Frau kann nicht halb schwanger sein. Entweder ist sie schwanger oder sie ist es nicht. Und das ist bei der Neutralität genau gleich. Und vor allem, die Schweiz, das ist eine anerkannte Neutralität. 1814, Wiener Abkommen von der Weltgemeinschaft, offiziell so beschlossen worden. Die Neutralität, die wir jetzt wollen, in die Bundesverfassung geschrieben, ist dort beschlossen worden, 1907, bestätigt worden im Haager Abkommen. Also, das ist anerkannt und da haben wir unsere Stärke, und wir können auch für einen Frieden. Eigentlich müsste unser Ziel sein, Frieden, und nicht sich in einen Kriegshandel einzumischen.
Ist die Schweiz, Sie haben es ja gesagt, die Neutralität sich aufgeweicht, Gummineutralität, haben Sie gesagt, mit diesen EU-Sanktionen. Hat sich die Schweiz auf die Seite der kriegstreibenden Parteien geschlagen? Ist die Schweiz vielleicht sogar schon eine Kriegspartei oder ist das zu überspitzt formuliert?
Ja, sie kann mindestens so wahrgenommen werden. Das ist schon so, je nachdem, wie man es anschaut, auf welcher Seite man es anschaut. Aber interessant ist, dass beim Ukraine-Konflikt, wo die Schweiz die Sanktionen, die EU-Sanktionen gerade übernommen hat, ich rede nicht von UNO-Sanktionen. Wenn die von der UNO beschlossen werden, dann lässt das auch unsere Initiative zu, dass wir die ganze Völkergemeinschaft für Sanktionen ist, dass wir die könnten übernehmen. Aber jetzt geht es nicht um UNO-Sanktionen, es geht um EU-Sanktionen, die sehr schnell und zum Teil voreilig übernommen worden sind. Die Wirkung auf Kriegsgeschehen ist gleich null. Also der Krieg geht genau gleich weiter seit dem 22 und jetzt haben wir 26. Leiden tut einfach die Bevölkerung in gewissen Ländern unter Sanktionen. Leiden tut übrigens auch die eigene Bevölkerung, das heisst Mitteleuropa, was er beschlossen hat, die EU, die Länder, die Bevölkerung, hat jetzt einfach ein Problem mit der Energieversorgung, hat viel höhere Energiekosten, zahlt viel mehr für Gas, für Erdöl und so weiter. Also eigentlich ist das ein Schuss, ist eigentlich neu gewesen von den Ländern, die das beschlossen hat. Und darum muss ich sagen, ist das wirklich völlig eine falsche Strategie gewesen. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass alle die voll innoviert sind in diesem Konflikt, Putin, Russland, Zelensky, Ukraine, Biden, USA dazumal noch, als er noch Präsident war, alle drei haben die gleiche Meinung vertreten. Das war auch das einzige Mal, dass sie die gleiche Meinung hatten. Die Schweiz ist nicht mehr neutral. Haben beide so geäussert. Somit war für die auch nicht mehr interessant, in die Schweiz zu kommen, Friedensverhandlungen durchzuführen.
Manöverkritik 2022. Bundesrat schließt sich der EU-Sanktion an, sanktioniert Russland als Kriegspartei. Was ist dort genau falsch gelaufen? Ich meine, wenn man zurückdenkt, hoch in die emotionale Zeit, alle sind aus dem Häuschen gewesen, Medien, Politiker, Bundesrat inklusive. Was ist aus Ihrer Sicht dort zentral falsch gelaufen? Wie hätten Sie anders reagiert? Was hätten Sie besser gemacht in dieser Situation, wo damals die Schweiz war, wo der Bundesrat war?
Ja, das war so ein Entscheid, ein hilfloser Entscheid. Aber wenn man es genau anschaut, wenn ich die Entwicklung oder Strategie von diesen Kreisen anschaue, die diese Sanktionen wollen, passt es eben schon in ein Schema rein. Und das heisst, das Schema ist so, wir wollen eigentlich die Neutralität gar nicht mehr. Wir wollen mitmischen in der Grossmacht-GHBE, wir wollen auftreten bei diesen Bündnissen, ja, Bündnis, NATO, Annäherung an die NATO. Was heisst das? Das gäbe auch mit der Zeit eine Beistandspflicht. Also wenn es irgendwo einen Konflikt gibt, könnte auch die Schweiz gezwungen werden, Soldaten zu schicken in die Kriege. Und da sind wir voll involviert. Es ist völlig falsch aufgeleistet worden. Zuerst kopflos hat es ausgesehen. Aber heute muss ich sagen, das ist eine Strategie, die gewisse Leute verfolgen. Es sind die gleichen, mehrheitlich die gleichen, die die EU-Annäherung wollen, respektive längerfristig der EU-Beitritt wollen. Und das ist die Neutralität sowieso dahin. Das ist es fertig. Und das passt bei den Orten zusammen. Wir wollen bei der NATO, beim Grossmachtgehaben dabei sein. Wir wollen in die EU rein, in das künstliche Gebilde, das eigentlich gegen die Bevölkerung ist, aber einfach für die zentralistisch motivierten Personen sehr, sehr attraktiv ist.
Auf wer richtet sich Ihr Groll? Wer ist da vielleicht treibende Kraft, hauptverantwortlich für den Kurs, der jetzt aus Ihrer Sicht vielleicht nicht ganz so vorteilhaft für die Schweiz war? Wer ist da? Wer ist der Schuldige? Wer steht sinnbildlich für die fehlgeleitete Schweizer Aussenpolitik?
Ja, das ist sicher nicht nur eine Person. Das kann man sicher nicht so sagen. Das ist in der Schweiz fast nicht möglich. Zum Glück, muss ich auch sagen. Aber das Schlimme ist, es sind mehrere Kreise, die da zusammenspielen. Sei das Mehrheit vom Bundesrat, sei es Mehrheit vom Parlament, das heisst Mehrheit von den Parteien, außer der SVP. Das ist auch sehr stark natürlich Armee, VBS. Aber dort hat man schon geschaut, dass man die Leute befördert in die höheren Etagen auf, die möglichst in die EU wollen, möglichst in die NATO wollen. Dass die Spiele funktionieren schon länger und sehr stark vorantrieben worden unter der Bundesrätin Viola Amherd. Sehr stark. Dass man wirklich geschaut hat, dass nur noch Leute befördert werden, militärisch, wo eben das NATO-Denken hatten und die anderen hat man auf die Seite gestellt. Also es ist also eine sehr breite Allianz, die da geschuldet ist, wenn man das so sagen wegen Schuldigen. unterstützt natürlich mit den meisten Medien leider. Mhm. Und mit vielen Medien, ja.
Ist man da geleitet gewesen, von Emotionen? Hat man das Rückgrat gehabt? Wenn Sie jetzt an die Leute denken, wie Olam, Herr Verteidigungsdepartement, vielleicht sogar auch unser Außenminister Ignacio Cassis, Medien auch, oder? Ist das eine Gefallsucht gewesen? Angst, dass man auf der falschen Seite stehen könnte? Ist es das irgendwie präventiv an einem Bündnis angehören wollen? Was ist die Motivlage gewesen? Ist man dort schwach gewesen? Hat man dort falsche Schlüsse? Was ist dort falsch gelaufen aus dem Denken, aus was Sie jetzt gerade gesagt haben?
Ja, das ist eigentlich eine Kombination gerade von allem, was Sie gesagt haben jetzt. Das ist natürlich eine Mischung von, wir wollen dazugehören, wir wollen gerne bei diesem Machtspiel dabei sein, das ist etwas Schönes, man kann die Leute, ja, die können ausserhalb von der Schweiz, von der kleinen Schweiz, sich verwirklichen. Also, die brauchen das scheinbar. Es war sicher auch eine gewisse falsche Einschätzung. Und ja, es war eine Kombination von vielen Sachen. Übrigens eine falsche Einschätzung. Das ist nicht das erste Mal passiert in der Schweiz. Wenn ich denke, vor 100 Jahren, Zusammenhang mit zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg, wollte ich sagen. Das Beispiel wissen leider viele Leute nicht, aber das ist eigentlich fast gleich abgelaufen hier wie jetzt. Andere Leute logischerweise, Bündnisse haben anders geheissen. 1920 hat die Schweiz beitreten im Völkerbund. Das war die Vorgängerorganisation von der UNO. Hat aber nicht so viele Länder aus Mitgliedern gehabt, wie jetzt die UNO hat. Aber das ist auch in dem Sinn eigentlich gemacht worden. Und die Schweiz hat dort auch die grosse Diskussion gehabt, beitreten dort. Und es hat nachher auch eine Volksabstimmung gegeben, wo das Volk knapp Ja gesagt hat, leider, dazu mal. Der führende Mann war dort der Bundesrat Motta, Giuseppe Motta, Tessiner, und der war mit Feuer und Flamme für diesen Beitritt gewesen. Der Beitritt hat aber auch bedingt, dass die integrale Neutralität aufgehoben wird. Also die Schweiz hat sich noch dürfen neutral nennen nach langen Verhandlungen, aber nicht mehr integral, das heisst, sie hat müssen wirtschaftliche, also nicht militärische Sanktionen mittragen, die vom Völkerbund beschlossen worden sind. Und da ist genau das passiert. 1934 ist, oder 35, bin ich nicht ganz sicher, hat Italien Abessinien, also das heutige Äthiopien, überfallen. Aktiv dort in den Krieg eintreten, respektive das Land auch überfallen. Und da hat der Völkerbund wirtschaftliche Sanktionen gegen Italien ergriffen. Und somit die Schweiz auch. Also die Schweiz war ja auch dabei gewesen. Was hat Italien gemacht? Die haben gesagt, ja gut, die Schweiz da auch gegen uns jetzt ist, wie eine Kriegspartei ist, also Feind ist, Gegner ist, dann tun wir Grenzen von Italien Gotthard rauf verlegen. Das heisst, wir fallen im Tessin ein, dort zu Italien. Und dort ist das Umdenken oder das Erwachen, je nachdem, wie man es anschauen will, hat doch stattgefunden. Und 1938 ist die Schweiz wieder zum Völkerbund aus. Der Völkerbund ist später auseinandergefallen. Und die Schweiz ist wieder neutral geworden, immerwährend, integral bewaffnet. Und zum grossen Glück, und ich bin also heute überzeugt, wenn das nicht so passiert wäre, wieder zurückgekommen zu der schweizerischen Neutralität, zu der bewährten Neutralität, wäre die Schweiz im Zweiten Weltkrieg auch in Krieg einbezogen worden. Und das hat man können verhindern. Und das ist für mich das Wichtigste, dass wir Krieg, Leid, Tod verhindern. Das ist das Wichtigste. Und das muss doch jedem Schweizer im Kopf aufgehen.
Heißt das, umgemünzt auf die heutige Zeit, dass die Schweiz muss aus der UNO austreten muss? Oder was würden Sie vielleicht am Außenminister Ignacio Cassis in der aktuellen Situation raten?
Ja gut, die UNO ist bis jetzt noch nicht so weit gekommen mit den Sanktionen, weil das ist schwierig, bei der UNO Sanktionen zu greifen. Das braucht eine Mehrheit und UNO-Sicherheitsrat. Und dort haben natürlich Grossmächte Vetorecht. Und so gesehen wird es schwierig sein, Sanktionen zu greifen. Dort sehe ich Gefahr als Problem eigentlich nicht oder viel, viel kleiner. Aber Gefahr besteht eben jetzt durch das Vorpreschen mit Sanktionen, die sie eigentlich gar nicht hätte müssen übernehmen, wo man jetzt einfach voreilig zusammen mit der EU, also die gleichen übernommen hat, dort sehe ich Gefahr und das hätte man nicht dürfen machen. Und das ist verheerend und das zeigt ja, die Kreise wollen, wie ich es auch schon gesagt habe, die wollen eine NATO-Annäherung, längerfristig wahrscheinlich ein Beitritt. Und sie wollen natürlich einen EU-Beitritt. Und dann braucht es überhaupt keine Neutralität mehr, dann ist die weg. Dann sind wir aber auch immer involviert in Konflikten. Dann gehen wir auch helfen kriegen in verschiedenen Konflikten, weil dann eine Beistandspflicht ist.
Wie beurteilen Sie generell den Herrn Cassis? Was halten Sie vom aktuellen Schweizer Außenminister?
Ja, ich probiere mich jetzt höflich auszudrücken. Ich bin ein anständiger Mensch. Also, viel schwächere Bundesräte sind einfach nicht möglich, als ein Cassis ist.
Wie sehen Sie den Martin Pfister, Verteidigungsminister?
Er ist noch nicht lange im Amt, aber glänzt hat er sicher bis jetzt nicht. Passt eigentlich, ist in dem Sinne, guter Kollege vom Cassis, schauen im Moment sehr schwach an. Der will das Gleiche weiterführen, was Frau Amherd angetragen hat, mit Anhato-Annäherung und möglichst dort an dem Spiel dabei sein. Und, ja. Aber vielleicht kann er sich jetzt noch anders besinnen, wenn er ein bisschen tiefer in der Materie ist.
Was ist, wenn ich es richtig verstanden habe, sind Sie mehr oder weniger federführend, wenn es um Neutralitätsinitiativen geht? Können Sie mal sagen, was das für eine Neutralität ist, die Sie vorschlagen? Was geht es da eigentlich konkret?
Ja, die Initiative haben wir ja 1922 gegriffen, eben nachdem der Krieg ausgebrochen ist in der Ukraine und die Schweiz die Sanktionen übernommen hat mit der EU zusammen und somit Neutralität total verbessert hat. Man hat sie flexibel genannt, differenziert genannt, aber es geht schon in Richtung Kategorie Witz. Das ist zwar nicht zum Lachen, weil es ein schlechter Witz ist. Und aus dem heraus hat man da die Initiative lanciert und gestartet. Die Initiative verlangt immerwährende, bewaffnete, integrale Neutralität. Sie verlangt, dass die Schweiz keinem Kriegsbündnis beitreten wird. Das wäre eben NATO zum Beispiel. Ausser die Schweiz wird direkt angegriffen. Aber die Schweiz allein separat angegriffen, ist ja kaum ein Grund da. Da werden zuerst die anderen Länder angegriffen. Nachher geht es auch darum, dass man keine militärischen Zwangsmassnahmen ergreift. Also militärisch gesehen werden ja sich beteiligen im Kampf. Und auch nicht militärische Zwangsmassnahmen, dass man die auch nicht ergreift, außer die selbigen, die von der UNO beschlossen wurden. Und schließlich der vierte Punkt ist, dass die Schweiz weitere humanitär aufleisten kann. IKRK ist ja sehr bekannt, weltweit, super erfolgreich gewesen, über lange Zeit schon. Und natürlich Friedensverhandlungen kann anbieten, wenn wir so neutral sind und das auch so glaubwürdig und vertrauenswürdig nach aussen können zeigen, dann können wir für einen Frieden einen Beitrag leisten. Das müsste wirklich das Wichtigste sein. Also das müsste doch im Sinn von allen Leuten sein, dass man möglichst Krieg kann verhindern oder beenden, wenn sie schon gefunden haben.
Was ist das grosse Missverständnis in Bezug auf die Initiative? Wenn ich so die Medienlandschaft überblicke oder wenn ich sie richtig überblicke, dann sind eigentlich alle gegen die Initiative. Und wenn ich die Politik überblicke, dann sind eigentlich auch alle Parteien gegen die Initiative, außer der SVP. Was ist von Ihren Gegnern das grosse Missverständnis, wenn es um Neutralitätsinitiativen geht?
Ja, also unsere Gegner, also die politisch, die klare Ziele haben, die ich vorher auch erwähnt habe, möglichst mitspielen da bei den grossen Machtspielen weltweit, die wollen eigentlich Neutralität überhaupt nicht mehr, aber wissen genau, dass nur das Wort Neutralität bei der Schweizer Bevölkerung immer noch mit 80, 85 oder 90% befürwortet wird. Und somit reden sie eben auch von einer Neutralität, aber sie meinen eine flexible, eine differenzierte, eine verwässerte, eben halb schwanger. Das geht einfach nicht. Und das macht ein bisschen Verwirrung oder könnte Verwirrung machen bei der Bevölkerung. Aber ich habe natürlich schon festgestellt, wenn ich Anlässe bei Veranstaltungen bin und mir das erklären, was ich, wie ich es vorher gemacht habe, dann realisieren das die Leute, dass unsere schweizerische Neutralität immerwährend integral bewaffnet, dass das unser Erfolgsrezept ist. Das ist ein Grundwert, das ist eine Grundlage von unserem erfolgreichen kleinen Staat auf dieser Welt, einer der kleinsten, aber einer der erfolgreichsten und auch einer der wenigen, der 200 Jahre lang keinen Krieg hatte, gerade auch wegen der Neutralität. Und wenn man das den Leuten erklärt, also dann muss ich sagen, habe ich kaum mehr Widerspruch. Aber es kommt zum Teil falsch über, auch über die Medienlandschaft leider.
Jetzt ist es so, dass die Initiative voraussichtlich im Herbst zur Abstimmung kommen sollte. Aber Status quo ist, wie wir es vorhin auch besprochen oder erwähnt haben, alle sind gegen sie. Die SVP bzw. sie kämpfen alleine auf weiter Flur. Sie sind sich aber, und das ist vielleicht der Lichtblick, sie sind sich das gewöhnt. Stichwort Minarett-Initiative, Stichwort Vignette-Referendum, Stichwort Burka-Initiative. Herr Wottmann, wie gönnt man eine Initiative, eine Volksabstimmung gegen alle anderen? Was sind da Ihre Erfolgsrezepte?
Ja, da haben Sie sicher Verständnis, dass ich das jetzt nicht sage, weil sonst Lehrergegner. Nein, also, hinstehen und glaubhaft erklären, um was es geht und den Leuten aufzeigen, was die Konsequenzen sind, wenn es abgelehnt wird, als die Schweiz schneller in den Krieg einbezogen werden kann, als Frieden und Sicherheit auch in der Schweiz gefährdet sind. Wenn man das alles klar aufzeigen kann und authentisch, das ist ganz wichtig, überkommt bei den Leuten. Wir haben in der Politik viele Schauspieler. Hoffentlich sind die auf der Gegenseite. Und das merken die Leute schon. Und ich bin überzeugt, dass, wenn wir eine gute Diskussion können führen können, dass es auch an der Veranstaltung, ich würde unzählige Veranstaltungen auftreten, also nicht nur ich, viele Kolleginnen und Kollegen von mir auch, können wir das den Leuten schon erklären. Und übrigens, es sieht schon aus, wie das nur wenige sind, jetzt mit SVP, mit Pro Schweiz und so. Aber wir haben ganz viele Organisationen, die auch dieser Meinung sind und uns werden helfen, unterstützen. Es gibt auch inzwischen schon linke Komitees. Und das ist jetzt wirklich eine Frage, die nichts, absolut nichts mit links und rechts zu tun hat. Es geht um Frieden, Sicherheit von unserem Land. Unser Land verschonen von Krieg. Das ist das Hauptding und ein Beitrag leisten weltweit für Frieden und Sicherheit, respektive humanitäre Hilfe zu leisten. Und also das sind erschlagende Argumente, da bin ich überzeugt. Und die müssen wir rüberbringen und die werden wir rüberbringen. Und es ist immer so, dass jeden Abstimmungskampf, den ich geführt habe, es ist nicht ein Spaziergang und jede Abstimmung hat wieder neue Herausforderungen, man muss wieder neu anpacken. Und wenn man es gut und seriös anpackt und ja, mit gewissen Hilfen vielleicht noch von oben, gewinnen wir.
Und wieso, wenn Sie sagen, das sei so natürlich, das sei so klar, so offensichtlich, dass man auch eigentlich dafür muss sein, wieso sind denn gerade so viele Linke gegen die Initiative? Vor allem auch zum Beispiel die Grünen, die ja eigentlich mal ja, mehr oder weniger eine Friedenspartei gewesen sind oder zumindest mal für den Frieden. Was ist, was läuft dort schief? Wieso haben Sie dort nicht mehr Unterstützung? Wenn ich das richtig Ja, richtig gesehen ist eigentlich der Daniel Josic, SP-Ständerat, so mehr oder weniger alleine auf weiter Flur, wo so ein bisschen für die Neutralitätsbegehren einsteht. Was passiert auf der linken Seite gerade? Wieso sind dort nicht mehr Leute für die Initiative?
Ja, das sind inzwischen völlig verwirrte Parteien und Gruppen geworden, die irgendwie einer Ideologie nachhängen, wo irgendwie mit der Realität weit, weit weg ist. Also, das sind so lebensfremde, weltfremde Leute geworden. Und darum verlieren die jetzt auch dauernd bei Wahlen. Das ist ganz klar. Die werden weiter verlieren. So kann man sicher nicht Leute gewinnen, wenn man so widersprüchliche Politik macht. Das ist ja extrem, der Widerspruch. Also, die Linken, alle Friedensbewegungen, alle, sei es so oder was auch immer, die müssen ja alle für die Initiative sein. Und sie sträuben sich zum Teil. Zum Teil gibt es aber wirklich, glaube schon zwei linke Komitee aus verschiedenen Kreisen. Und die laufen aber außerhalb von uns, also von Pro Schweiz und vom Hauptkomitee. Und es wird dann noch x weitere Komitees geben. Wir werden ein Frauenkomitee haben. Wir werden das Jungskomitee haben. Die Jungen übrigens, da bin ich überzeugt. Also wenn wir die können informieren, um was es geht um ihre Zukunft, ob sie selber mögen kriegen für fremde Länder, wenn wir eine NATO-Anbindung hätten oder eine Annäherung hätten. Die wollen sicher nicht für andere Konflikte sterben auf den Schlachtfeldern in Europa. Und also bei den Jungen bin ich überzeugt, wenn wir die erreichen, also dort holen wir ganz sicher.
Mhm. Es wird ja, glaube ich, auch von so Linken oder von ihren Gegnern wird gesagt, dass sie eine Pro-Putin-Initiative ist. Das etwas jetzt aus Ihrer Erfahrung, wo dem Begehren, dem sachlichen Vorschlag, den Sie da bringen, ist das etwas, das mehr nützt oder schadet?
Ja, ich glaube weder noch. Weil, also wer mit dem kommt, also ab und zu höre ich es, aber sehr, sehr selten, wer mit dem kommt, tut sich selbst fast entblößen und aufzeigen, er hat keine Argumente. Er hat in der Sache keine Argumente, kommt man so mit einem Schlagwort, wo eigentlich gar keinen Zusammenhang hat. Weil wir sind ja neutral für beide Seiten. Wir wollen beiden Seiten helfen, humanitär oder Friedensverhandlungen anbieten. Und so gesehen ist das natürlich ein Schlag wirklich ins Wasser. Also, ich kann manchmal so Leute gar nicht mehr richtig ernst nehmen.
Haben wir überhaupt noch Politiker in der Schweiz, auch im Bundesrat, die die Neutralität aushalten können? Neutral sein steht ja für zwischen den Konfliktparteien, keine Seite für irgendeine Seite. Also man muss das können aushalten, das ist ein Druck. Haben wir noch Politiker überhaupt, sehen Sie das im Bundesbern, die das können, die da fähig sind, die da stark genug sind?
Ja, müsste eigentlich möglich sein. Sonst ist es ja tragisch, wenn es so wäre. Aber, das gebe ich zu, es braucht schon gewisse Kraft und Rückgrat, wenn man neutral ist, zwischen den Blöcken ist und sich nicht auf eine Seite schlägt und in Kriegsgeschehen eingreifen und sich beteiligen, braucht es Rückgrat, das ist so. Und ja, also massenhaft gesehen sind auch nicht.
Ist
aber vielleicht kommen sie, vielleicht gibt es wieder, ich habe schon eine Hoffnung, also in gewissen Leuten reden, auch junge Leute, es hat schon wieder Leute, die Mut haben, es kommt schon wieder.
Wer ist Ihr Hoffnungsträger?
Ja, das geht ganz viel. Ich tue ein paar unterstützen.
Gut. Was ist das Szenario, wenn die Initiative abgelehnt werden würde? Wie würde die Schweiz konkret aussehen? Was würde passieren? Was würde uns blühen? Vielleicht auch den jungen Leuten in der Schweiz. Können Sie das Szenario mal vergegenwärtigen, was da wirklich auf dem Spiel steht?
Ja, die Gefahr besteht natürlich, dass Gegenseiten, wenn Gegner gewinnen, sie das Gefühl jetzt haben sie freie Hand für weiter Richtung NATO und EU zu gehen und Neutralität noch mehr aufzugeben, noch mehr zu verwässern, bis sie am Schluss gar nicht mehr existiert. Die Gefahr besteht und darum muss ich schon sagen, es geht um sehr viel jetzt bei dieser Abstimmung. Es geht um mehr, als vielleicht viele Leute glauben. Und darum gehen wir jetzt Vollgas in die Abstimmung rein, wo dann im Verlauf des Sommers sicher eine Fahrt wird gewinnen, ganz klar. Und wir müssen den Leuten aufzeigen, dass auch um die Existenz von unserem Land geht. Unter dem Strich, wenn man es genau anschaut.
Geht es auch um alles für die SVP. Ich meine, es könnte sein, dass man sich diametral ins eigene Fleisch schneidet. Das heisst, wenn man die Abstimmung verliert, dass dann die Gegner erst recht sagen, ja, seht ihr, das Schweizer Volk will genau die flexible, die Gummi, wie sie das sagen, Gummineutral, das wollen sie, die andere wollen sie nicht mehr, die sie da gefordert hat. Kann es sein, aus ihrer Sicht, dass man sich da fast schon verpokert, verkalkuliert, ins eigene Fleisch schiesst am Ende des Tages?
Nein, definitiv nicht. Also da habe ich sicher kein Bedenken, weil die SVP und Kreis drumherum Organisationen, die jetzt die Initiative lanciert haben und die Unterschriften gesammelt haben und jetzt den Abstimmungskampf führen, die zeigen ja klar, dass wir eine starke Partei sind, die solche nicht einfache Themen anpacken und vor das Volk bringen und dem Volk sagen und erklären, um was es geht, dass es um Leben und Tod gehen kann, um die Sicherheit von unserem Land. Und schlussendlich gibt es eine Abstimmung und das Resultat, das wir akzeptieren. Das ist logisch, wie es da ist. Ich bin immer überzeugt, dass wir gewinnen. Das ist klar. Und ich meine, wenn angeblich eine Partei gegen alle andere sind, also braucht es überhaupt die anderen Parteien noch? Oder auch sicher nicht jede.
Wir haben nicht nur die Neutralitätsinitiative, die bald wird zur Abstimmung kommen. Wir haben auch Abstimmung über 10 Millionen Schweiz Zuwanderungsinitiative. Wir haben mittelfristig auch noch die EU-Verträge, wo die Schweiz wird darüber abstimmen wird. Wie, wissen wir noch nicht. Ob das in einer Abstimmung wird sein, in zwei Abstimmungen, das ist momentan so ein bisschen fraglich. Geht es aktuell aus Ihrer Sicht ums Ganze? Geht es um die Existenz, um die Grundpfeiler der Schweiz? Wie blicken Sie in die Zukunft, Herr Wottmann?
Also definitiv, das sind drei Abstimmungen. Die sind die wichtigsten, wo die Schweiz wird, für die Schweiz wird zeigen, wohin es die Zukunft führen kann. Und Zuwanderung mögen wir auch 15 Jahre wieder 1,5 Millionen mehr Leute verleiden. Wie lange geht das noch? Die ganze Betonierung, Zubetonierung, Verkehrsaufkommen, Energieverbrauch, Sicherheitsproblem, Bildungsproblem, EU-Verträge, die eine riesige Katastrophe sind, automatisch EU-Recht übernehmen. Also wenn man so einen Vertrag unterschreibt, das ist ja, also ein normaler Mensch macht ja das nicht. Ein einseitiger Vertrag, völlig einseitig, bilateral, absolut nichts mehr zu tun. Das ist einseitig zugunsten von der EU. Richter, EU-Gerichtshof, das Oberst ist oben Schweizerische nachher, Milliarden von Geld zahlen alle Jahre. Also wenn man das anschaut, ist das unglaublich. Und ist natürlich ein massiver Schritt Richtung EU-Beitritt. Und die Verträge wollen, die wollen die EU. Und die arbeiten in die Richtung. Und Neutralität aus Sicherheitsprojekt von unserem Land, wo unser Land 200 Jahre von Krieg verschont hat, wo es um Frieden und Sicherheit geht. Also, ja, Krieg oder Frieden, das ist der Grundsatz. Entweder Krieg oder Frieden. Wenn es um das geht, das sind alles, die drei Abstimmungen, das sind die zentralen Pfeiler von unserem Land. Und darum ist es wichtig, dass das Schweizer Volk da klar Stellung bezieht.
Was hat für Sie oberste Priorität, wenn wir jetzt hier die Hitliste machen müssen, von diesen drei Anliegen? Was ist Ihnen am wichtigsten, was ist am zweitwichtigsten und was ist weniger wichtig?
Alle drei sind wichtig.
Das Wichtigste?
Alle drei. Alle drei.
Was ist aktuell für Sie das grösste Problem der Schweiz?
Dass wir unsere Stärken, die wir über die letzten 200 Jahre erarbeitet haben, leichtsinnig auf den Preis geben, sei das durch eine schwache Politik, Annäherung eben an die EU und NATO und so weiter, Stärken, die unser Land weltweit so bekannt und berühmt gemacht haben. Also das kleine Ländchen, das eines der erfolgreichsten ist, auch wirtschaftlich. Den Leuten geht es wirklich sehr gut in der Schweiz. Und da habe ich auch Bedenken, wenn das so weitergeht, dass wir aufs Niveau von umliegenden Ländern gehen, wo jetzt gerade Deutschland eigentlich völlig in eine Katastrophe hineinfährt. die Wirtschaft fährt zu Boden, die Gesellschaft fährt immer mehr zu Boden, die Sicherheit leidet fast jeden Tag, Messerstechereien, Schiessereien und so weiter. Also uns das auch blüht und da müssen wir uns wehren und Sorge dagegen.
Wann hat der Niedergang von der Schweiz aus Ihrer Sicht angefangen? Sie sind 20 Jahre im Parlament gewesen, haben das aus nächster Nähe verfolgt. Wann hat das Ganze angefangen? Oder wann hat der Abstieg von der Schweiz angefangen, so wie sie ihn jetzt beschrieben hat? Wann hat das eingesetzt?
Ja, erstaunlicherweise, das ist jetzt komisch, wahrscheinlich, wo in Deutschland die Mauer gefallen ist, hat es eine Veränderung gegeben in einer Denkweise von vielen Schweizer, also nicht nur Schweizer, mit Europa allgemein. Oder hat es geheißen, plötzlich der ewige Frieden ist ausgebrochen, es wird nie mehr Krieg geben, es ist alles erledigt, alles super, man kann sich zurücklehnen. Und der Wohlstand und das, ja, die Bequemlichkeit und das Genügsamsein, das hat schon negativen Einfluss gehabt auf einen grossen Teil der Gesellschaft. Und vor allem ganz schlimm auf Führungseliten, sei das in der Wirtschaft, sei es in der Politik, in den Medien und so weiter, hat das verheerende Folgen gehabt, die sich jetzt leider in den letzten paar Jahren noch massiv beschleunigen.
Wie würden Sie das Problem lösen? Wie würden Sie da quasi den Mentalitätswandel, wie würden Sie den herbeiführen? Was ist jetzt angezeigt in der Schweiz? Welche Schrauben müssten in Bewegung gesetzt werden?
Ja, das braucht ganz viele Haufen Schrauben, um es zu drehen. Das ist ganz klar. Aber eine ist sicher die, dass das Leistung erbringen vom einzelnen Bürger und Bürgerin, dass das wieder belohnt wird und nicht bestraft wird. Und heute, die aktiv sind und entsprechend auch zuerst mal für sich selber sorgen und noch etwas dazu machen für die Gesellschaft, sei es steuermässig oder auch sonst verschiedene Bereiche, die werden heute bestraft. Und die quasi auf Kosten von denen leben, die im aktiven Leben sind, die eben diesen Beitrag leisten, die auf Kosten von diesen Leben, die werden belohnt durch Sozialleistungen, die einfach zum Teil völlig neben den Schuhen sind. Ich denke, die extreme Asylindustrie, die da funktioniert, Hunderttausende, die in den letzten paar Jahren reingekommen sind in die Schweiz, auch bei ablehnenden Gesuchen, in der Schweiz bleiben, vorläufig aufgenommen, sind in der Sozialhilfe. Wir zahlen für die, wie wir letztens wieder einen Fall gehört haben, für einen allein, für eine Familie allein 400'000 Franken in einer Gemeinde und so weiter. Das kann auf die Länge nicht funktionieren. Es funktioniert nicht. Erstens schlägt es bei denen, die noch leistungsfähig sind, langsam aufs Gemüt und sagen, ja, was soll ich eigentlich noch? Warum mache ich das? Bin ich so blöd? Und das ist eine verheerende Spirale, die da dreht. Und die müssen wir stoppen, die müssen wir sehr schnell stoppen und Entscheid treffen, die halt vielleicht nicht immer für alle bequem sind. Aber in der Politik muss man nicht, man darf nicht in der Politik unbequem sein, man muss den Mut haben, unbequeme Entscheidungen zu fällen und Positionen zu vertreten. Und das macht die starken Leute aus, die Rückgrat haben.
Sie sind jetzt schon ein bisschen, schon eine Weile nicht mehr in Bundesbern, also nicht mehr Nationalrat. Mit was für Gedanken beobachten Sie den Politikbetrieb in Bundesbern? Was fällt Ihnen auf? Was läuft gut? Was läuft vielleicht aber auch weniger gut?
Ja, also ich stelle einerseits mit Freude fest, dass die SVP heute eine ganz starke Fraktion ist. Es ist die grösste Fraktion, aber natürlich nicht Mehrheit über das ganze Parlament gesehen, logischerweise. Und dass sie sehr gute Arbeit leisten. Das ist sicher positiv. Negativ ist einfach, dass die Parteien, die eigentlich das Grundgedankengut, also das sogenannte bürgerliche Gedankengut, sollten vertreten, wie die FDP und Mitte, frühere CVP, dass die immer mehr nach links schwenken. Also die CVP ist sehr stark nach links geschwenkt. Stimmt häufig mit der Linken. Und bei der FDP ist es einfach, ja, die Partei nimmt mich schon lange aus Hühnerhaufen war, wo wo ein Grüppchen so und das andere Grüppchen dieser Weg stimmt. Einfach die starke FDP gibt es in dem Sinn nicht mehr. Und das ist eigentlich schade, weil für eine bürgerliche Mehrheit braucht es einfach zwei, drei grosse Parteien. Und bei der Bevölkerung nehme ich immer noch die Mehrheit wahr aus bürgerlich Denken. Ich bin viel unterwegs in der ganzen Schweiz, sei es für Verbände oder Organisationen, die ich führe und dabei bin. Und die Mehrheit, die denkt bürgerlich, freiheitlich. Und nicht das übertriebene diktatorische Staatsdenken, wo man den Leuten vorschreiben will, was sie dürfen essen, was sie dürfen sagen. Meinungsfreiheit übrigens ist auch sehr starke Gefahr, wenn man den Leuten sagen will, wie sie eine Formulierung sollten machen beim Reden. Gut, mir kann man das nie machen, solange sie leben nicht. Ich hoffe, den anderen Leuten auch nicht. Aber probiert wird's. Also wenn ich Settings anschaue, muss ich schon sagen, läuft es natürlich schon in die falsche Richtung. Mhm. Und die müssen wir stoppen. Aber bei kantonalen Wahlen haben die Leute Gelegenheit. Und in letzter Zeit haben wir bei allen kantonalen Wahlen die SVP zugelegt, und auch massiv zugelegt, wie im Kanton Bern ist gerade kürzlich. Und in anderthalb Jahren sind nationale Wahlen. Und da bin ich überzeugt, dass da eine grosse Bewegung wird geben. Es muss eine Bewegung geben. Mhm. Weil so kann es sicher nicht weitergehen.
Was läuft falsch bei der FDP? Was ist da das Grundproblem, das Kernproblem, der grosse Irrtum? Was macht die Parteiführung komplett falsch aus Ihrer Sicht?
Ja, das ist eigentlich schwierig zu sagen, von außen gesehen. Da müssen wir schon mal intern auf den Grund gehen. Aber ich habe keine klare Meinung mehr in zentralen Themen, außer die Kreise dominieren immer mehr, die die Schweiz in dem Sinne aufgeben wollen. Wir haben immer mehr Leute, die eigentlich die Schweiz aufgeben wollen. Die wollen die NATO, die wollen die EU, die wollen die Schweiz nicht mehr, wie sie ist. Oder? Die Grundlage der Schweiz zerstören, also die Schweiz abschaffen, haben wir heute viel. Und leider auch in der FDP.
Wer ist für Sie der gefährlichste Politiker der Schweiz?
Ja gut, es gibt einen Haufen so Erleichternd und Namen wollte ich nennen, aber ich glaube, wer mich kennt, weiss, wer ich meine.
Was halten Sie von der Jacqueline Badran?
Ja, das ist natürlich eine SP-Frau, und die sehr markant überkommt in den Medien, und die Medien Freude haben daran, ja.
Sie ist eigentlich... Sind Ihre Gedanken zu den Medien aktuell? Was läuft da gut, was läuft da falsch? Wie lesen Sie Zeitungen in der Schweiz?
Ja, also Zeitungen, Medien allgemein, also schlimm ist ein Staatsfernsehen, oder, wo einfach auch links gesteuert ist, massiv links gesteuert ist. Und viele Medienverlage, also die meisten Zentralen, sind auch Mitte links, das ist so. Und was mich einfach erstaunt, ist bei Abstimmungsvorlagen. Das stelle ich immer wieder fest, aber schon lange, das ist jetzt nicht neu. Bei wichtigen Vorlagen, die wirklich um die Schweiz geht, in der Grundlagenpolitik, aber auch zum Teil bei freiheitlichen Sachen für einzelne Bürger, Zuwanderung übrigens, das sind praktisch auch gleich gesteuert. Für was braucht es noch verschiedene Zeitungen, für verschiedene Radio und Fernsehen, wenn ich alles Gleiche verbreite? Jeder, der noch den anderen betrifft in der Haltung von einer Vorlage, also der auch noch dafür ist oder dagegen ist, je nachdem. Also die Vielfalt von der Meinungen, das ist das, was mir zu denken gibt. Die vermisse ich schon. Also ich habe das Gefühl, die war früher besser gewesen. Vielleicht habe ich es anders wahrgenommen, das ist auch möglich. Aber heute ist natürlich, in den zentralen Themen haben wir einen Einheitsbrei. Das ist so. Und ich bin aber immer noch erstaunt, dass wir trotzdem Abstimmungen gewinnen können, wie ich das selber schon bewiesen habe. Und was heute wieder positiv ist für mich, gibt immer noch positive Sachen. Ich schaue vor allem aufs Positive und brauche das benutzen. Darum kann man auch gewinnen. Sind natürlich die sozialen Medien. Da haben wir einen anderen Zugriff jetzt auf die Leute, gerade bei den Jungen. Und schalten wir eigentlich den diktatorischen Einheitsbrei von den anderen aus. Und das müssen wir vermehrt jetzt noch machen und benutzen. Und werden wir auch benutzen. Also.
geht die NZZ, bürgerliche Flaggschiff, eigentlich das die liberale Zeitung von der Schweiz, ist das auch? Ist die auch in dem Einheitsbrei, von dem, wo Sie reden, ist die auch dort mitgefangen, mitgehangen? Wie denken Sie über die NZZ-Zeitung für die Schweiz? Löst sie den Spruch noch ein?
Nein, sicher nicht mehr. Aber es kommt vielleicht ab und zu noch ein Kommentar, wo vielleicht auch die Meinung noch etwas unterschiedlich präsentiert wird. Das schätze ich auch noch. Aber mehrheitlich sind die im gleichen Topf wie die anderen.
Und wie sehen Sie das? Es interessiert mich, ich habe das rausgeschrieben, das Zitat 1939 im Oktober, also nach Ausbruch vom Zweiten Weltkrieg, hat der damalige Chefredakteur noch geschrieben, Zitat, Neutralität bedeutet die bedingungslose, gleiche Behandlung beider Parteien in einem kriegerischen Konflikt durch die neutrale Schweiz. Wie denken Sie über den Neutralitäts- oder eben genau Nicht-Neutralitätskurs von der NZZ aktuell? Was sind da Ihre Gedanken, wenn Sie so... Ja, so verteidigungs- oder sicherheitspolitische Texte der NZZ lesen.
Ja, ich habe mir auch schon überlegt, Sie sollen wieder einmal die alten Kommentare vornehmen, vom 39, eben gerade das, was Sie vorhin vorgelesen haben, und sich wieder einmal besinnen, ob nicht echt das noch das Richtige könnte sein, weil das ist gerade vor einem grauenhaften Krieg, dem Zweiten Weltkrieg, wo in ganz Europa rings um die Schweiz um ein Krieg war, ein fürchterlicher Krieg, und genau die Schweiz ist verschont geblieben. Und vielleicht sollten sich die Leute wieder mal überlegen, warum? Warum ist eigentlich die Schweiz verschont geblieben? Ja, wir waren neutral gewesen. Wir waren neutral gewesen und die Länder haben das wahrgenommen, dass wir neutral sind, haben das auch akzeptiert. Und ich wäre der Meinung, dass müssen wir heute wieder die Besinnung wieder so zurücknehmen, wie es da war. Ja.
Ich muss nochmal ein Zitat vorlesen, nämlich nicht nur im 39, ist so ein Zitat in der NZZ gestanden. 1986 hat der Kollege Christoph Mörgli recherchiert, ist gestanden, das außenpolitische Leitmotiv der Schweiz ist, wir wissen es alle, das ist ein Zitat, ihre dauernde bewaffnete Neutralität, wir haben uns für sie entschieden und halten daran fest, nicht weil wir sie als Axiom oder Selbstzweck betrachten. Achtung, heute steht in der NZZ, aktuell schreibt ein Herr Leon Igel, deutsche Herkunft, schreibt, Neutralität schützt nicht vor Krieg.
Ja gut, der Herr Igel soll mal schauen, was in den letzten 200 Jahren passiert ist und dann müsste vielleicht seine Meinung überdenken, aber ich finde es immer amüsant, wenn ausländische Leute uns wenn solche Ratschläge erteilen. Also ich persönlich nehme die nie ernst.
Wie blicken Sie in die Zukunft von der Schweiz? Warum kommt es, Sie haben gesagt, Sie orientieren sich am Guten, warum kommt es am Ende des Tages, trotz all diesen Missständen, all diesen Problemen, all diesen Konflikten und Krieg, warum kommt es am Ende gut? Was ist Ihr Hoffnungsschimmer?
Ja, ich komme jetzt gerade noch eins mit dem Beispiel, das ich schon erwähnt habe, zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, wo die Schweiz Neutralität auch differenziert gestaltet hat, also halbwegs aufgegeben hat und im letzten Moment noch gemerkt hat, oh halt, da kommen wir ins falsche Fahrwasser, das ist gefährlich. Wir gehen wieder zurück zu unserer bewährten, immerwährend bewaffneten Neutralität, integralen Neutralität. Und ich habe immer noch die Hoffnung, dass das auch in der Schweiz wird stattfinden. Das erste Mal natürlich bei der Abstimmung im Herbst bei unseren Initiativen. Wenn wir die gewinnen, kommt das klar in die Bundesverfassung rein. Und dann hat man sich auch daran zu halten, in allen Kreisen. Und darum habe ich Hoffnung, dass wir da auf den richtigen Weg kommen, als die Schweiz weiterhin in Frieden und Wohlstand kann leben.
Was ist für Sie die Genialität von der Schweiz?
Ja, das ist ein spezielles System, sei das das Polizsystem, die direkte Demokratie, wo von unten nach oben funktioniert. Bei den anderen Ländern ist es von oben nach unten. Bei uns ist der Bürger, eben ist der Souverän, ist eigentlich der Chef. Also nicht eigentlich, er ist der Chef. Nur merken, oder wenn das viele nicht wahrhaben, in der höheren Politik. Und das ist natürlich schon speziell. Kann zwar sich äußern bei Abstimmungen, sei das Initiativen, sei das Referenden. Das ist die Grundlage von ganz speziellen Systemen, die es weltweit so nicht gibt. Und der eben in Kombination mit der Neutralität, wie sie mir jetzt wollen, immerwährend, integral, bewaffnet. Und einfach der Grundfreiheitsgedanke, der in der Schweiz anhaftet, das ist seit 1291, wo wir das die Freiheit müssen erkämpfen, die Unabhängigkeit, und all diesen mehreren hundert Jahre jetzt natürlich erweitert worden ist, entstanden ist, so wie es heute ist, wo uns jetzt wirklich Frieden, Sicherheit und Wohlstand garantiert oder gibt. Garantiert ist keine, wenn wir Sorge haben. Also diese Kombination eben mit der Grundlage Direktdemokratie, das ist das Erfolgsmodell Schweiz. Und zu dem müssen wir Sorge haben, da lohnt sich. Darum kämpfe ich auch für all diese Sachen bis zum Letzten.
Was haben Sie eigentlich aus all diesen Jahren in der Politik gelernt?
Ja, ich habe sehr viel gelernt. Also, wenn man so in der Politik ist und vor allem direkte Kämpfe eingreift, Abstimmungskämpfe und in Themen voll drinnen ist, prägt einem das schon. Das heisst, es ist eine super Lebensshow. Auch persönlich, man wird innerlich, man regt sich weniger schnell auf, als wenn ich noch nie in der Politik war. Man wird auf eine Art gelassener, kämpferischer, zeigt aber auch, dass man, wenn man Rückgrat hat und hinsteht für eine Position, auch wenn man Haufen Gegner hat, dass das bei der Bevölkerung sehr geschätzt wird, Respekt erzeugt. Das spüre ich heute noch, wenn ich unterwegs bin. Alles die Kombination, das macht schon wertvoll, wenn man sich in der Politik engagiert.
Und an was halten Sie sich fest, wenn es um Sie herum tätscht und kracht, wenn Sie gegen alle alleine oder im Gegenwind von Medien und Politik vorangehen und ankämpfen? Was halten Sie sich da fest? Was treibt Sie da an? Was verleiht Ihnen da vielleicht Kraft, um eben genau so ungewöhnbare Schlachten auch zu gewinnen?
Ja, das ist sicher ein ausgeprägter Freiheitsdrang in mir drin. Das ist schon so. Ich bin sehr, sehr ein freiheitsbezogener Mensch. Das kann mein Umfeld sagen. Das ist so. Freiheit ist für mich, bedeutet mir alles. Und ich sage immer, Freiheit ist nebst der Gesundheit das Wichtigste, wenn man will, können gut leben oder glücklich leben. Und das ist schon ein Hauptantrieb. Aber in den Kämpfen braucht es natürlich ein gutes und starkes Umfeld. Familie gibt mir sehr viel. Leute, die mir helfen in der Familie, also unterstützen in dem Sinn. Aber auch Freundeskreis, Kollegenkreis. Aber das, man braucht schon Abstützung. Also allein, komplett allein kann das keiner machen. Das geht nicht. Das hält da keinen aus. Aber in Kombination mit den guten Leuten drumherum ist das etwas Wertvolles und Gutes.
Herr Wuttmann, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke auch. Merci vielmals.